Hallo ihr Lieben, wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung und zwar mit Kapitel 6. Und da wir uns doch jetzt eine Weile nicht mehr beschäftigt haben mit der Offenbarung und ein neuer Abschnitt anfängt, ist es wichtig, eine Einleitung zu machen und einige Dinge anschauen, die wir schon betrachtet haben, einfach im Sinne der Wiederholung und dann auch einige einleitende Dinge betrachten, die eben wichtig sind für das, was jetzt ab Kapitel 6 beschrieben wird. Schauen wir uns nochmal die Übersicht der Offenbarung an. Wir haben hier die Einleitung der Offenbarung und wie Johannes Christus als den Richter sieht, den erhöhten Christus. Wir haben dann die Gemeinde auf der Erde in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. Das hatten wir ausführlich betrachtet. Wir haben dann gesehen, in Kapitel 4 und 5 die Heiligen im Himmel. Ja, dort haben wir die Anbetung Gottes gesehen, die Anbetung des Lammes gesehen. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass das Lamm würdig ist, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Das Lamm war also würdig. Es hat das Buch entgegengenommen. Es öffnet nun die Siegel. Und das ist das, was jetzt in den kommenden Kapiteln passiert. Wir haben die sieben Siegelgerichte, wir haben einen Einschub, wir haben die sieben Posaunengerichte, wir haben wieder einen Einschub und dann die sieben Zorneschalengerichte. Wie wir sehen werden, wird das so sein, das Lamm nimmt das Buch eben entgegen, hat es entgegengenommen und öffnet ein Siegel und bei jedem Siegel, das geöffnet wird, kommen Gerichte über die Erde, nicht so bei Siegel Nummer 7, denn das Siegel Nummer 7 enthält die Posaunengerichte, das werden wir gleich noch im Detail betrachten. Aber so viel hier dieser Überblick. Wir haben, wie gesagt, die Anbetung Gottes im Himmel gesehen, die Anbetung des Lammes und wir sehen es, dass vom Himmel aus die Gerichte sich über die Erde ergießen. Wir wenden uns jetzt aber vom Geschehen her wieder der Erde zu. Den Anlass der Gerichte sehen wir im Himmel. Sie ergießen sich aber entsprechend nun hier über die Erde, weil jetzt wird die Erde gerichtet. Und somit werden wir uns mit den Gerichten beschäftigen, die über die Erde kommen. Nun, was für eine Zeit ist das? In welcher Zeit befinden wir uns? Wir hatten bereits gesehen und ich hatte das auch begründet, dass die Gemeinde bereits entrückt worden ist, dass die Gemeinde sich im Himmel befindet. Die Heiligen im Himmel, die hier das Lamm anbeten, das ist letztendlich die Gemeinde. Sie muss also nicht durch dieses Gericht durch, so wie es ja verheißen ist, dass die Gemeinde nicht zum Zorngericht bestimmt ist. Und wir haben es hier mit einem Gericht zu tun, das über die Erde kommt, das eben verschiedene Zwecke hat. Ein Zweck ist, ein Ende zu machen mit der Gottlosigkeit auf der Erde und ein weiterer ist das heilige Volk, ja, das Volk Israel zur Umkehr zu bewegen. Auch das schauen wir uns jetzt noch an. In diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit den Gerichten der Trübsalszeit, spricht die Bibel vom Tag des Herrn, und zwar sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Dieser Tag des Herrn bezieht sich auf die 7 Jahre der Trübsalszeit, obwohl, und das müssen wir beachten, es bestimmte Stellen gibt, die sich konzentrieren auf einen Teil der Trübsalszeit, zum Beispiel auf das Ende der Trübsalszeit. Und es gibt auch bestimmte Stellen, wenn wir zum Beispiel ins Neue Testament dann schauen, wenn Petrus vom Tag des Herrn spricht, wo er schon das Ende dieser Erde und dieses Himmels im Blick hat. Aber generell bezieht sich der Tag des Herrn eben auf diese Gerichtszeit, die über die Erde kommt. Und das ist eine Zeit von 7 Jahren. Und diese Zeit teilt sich auf in 2 Hälften, nämlich die erste Hälfte der Trübsalszeit und die zweite Hälfte der Trübsalszeit von jeweils 3,5 Jahren. Schauen wir uns zum Tag des Herrn, obwohl es viel mehr gibt, und da kann ich euch auch dazu ermutigen, studiert mal den Tag des Herrn in der Bibel. Wir wollen jetzt nur 2 Stellen dazu aufschlagen, und zwar aus dem Alten Testament, erstmal Jesaja 13, Verse 6 und 9. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Wir sehen also, wie schlimm dieser Tag sein muss, der Tag des Herrn, der über die Erde kommt. Es ist ein Tag, ja, in dem die Sünder vertilgt werden. Sie werden vertilgt, ja, von der Erde. Die Erde wird zur Wüste gemacht. Und wenn wir so die verschiedenen Gerichte, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, betrachten, dann sehen wir, dass einige Gerichte uns sogar ausdrücklich erwähnen, dass sehr viele Menschen durch dieses Gericht starben. Dieses Gericht hat eben zum Zweck, ein Ende zu machen mit dem Sünder, ein Ende zu machen mit der Gottlosigkeit. Also Gott ergießt seinen Zorn, ergießt seinen Grimm über die Gottlosigkeit dieser Welt. Ja, denn Gott ist zornig über Sünde, er ist ein heiliger Gott. Und die Bibel beschreibt uns die Zeit des Endes als eine Zeit des Verfalls, wo moralische Werte verfallen, wo es alles immer schlimmer und schrecklicher wird. Und das sehen wir auch in der Offenbarung, wenn die Menschen beschrieben werden, wie sie festhalten, trotz allen Gerichten und so weiter. Sie halten fest an ihrer Gottlosigkeit, an ihrer Bosheit. Sie sind so versklavt, dass sie da nicht mehr raus können. Sogar wenn sie das Lamm erblicken am Himmel, wenn sie wissen, der Zorn des Lammes ist gekommen, sie können da nicht mehr raus. Und deswegen sehen wir natürlich auch jetzt schon eine Hinführung zu diesen Zeiten. Ja, wir sehen jetzt schon einen Verfall der moralischen Werte. Ja, moralische Werte, die ja vor einigen Jahrzehnten noch, ja, sogar Jahren manche, ja, vor einigen Jahren noch normal waren, noch aufrechterhalten wurden, auch von Menschen, die jetzt nicht unbedingt wirklich gläubig waren, aber doch moralische Werte, die für Ordnung, sagen wir mal, gesorgt haben auf der Erde, in der Welt. Diese verfallen, es wird alles über Bord geworfen und somit wird es jetzt rasant schlimmer und ein Höhepunkt von dieser Bosheit, von dieser Rebellion des Menschen finden wir eben beschrieben in der Offenbarung und dann Gottes Zorn über diese Menschen, die so rebellieren gegen Gott, die so unabhängig zu sein meinen, ja, sie sind unabhängig von Gott, aber sie sind nicht unabhängig von der Sünde, sie sind Sklaven der Sünde, sie sind Sklaven des Satans. Nun schauen wir uns die andere Stelle an, Daniel 12, Vers 7. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob. Und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Ja, der zweite Zweck eben der Trübsalszeit ist, das Volk Gottes zu demütigen, das Volk Israel, sie zur Buße zu bringen, sie zur Umkehr zu bewegen. Das ist ein Zweck der Trübsalszeit und das wird auch passieren in dieser Zeit. Auch der Herr Jesus hat diese Trübsalszeit thematisiert und auch das wollen wir uns kurz anschauen. Im Matthäus-Evangelium einige Verse wollen wir daraus betrachten. Zunächst Matthäus 24, 15 bis 17. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Also zum einen wird der Gräuel der Verwüstung erwähnt, ja, der eben in Daniel 9 bereits angekündigt ist. Dieser Gräuel der Verwüstung wird an die heilige Stätte, nämlich in den Tempel, in den wiederaufgebauten Tempel gestellt werden. Und der Jesus weist ausdrücklich darauf hin, wenn das so weit ist, dann flieht. Und das wird laut Daniel eben in der Mitte der Trübsalszeit geschehen. Wir schauen uns gleich auch noch das Buch Daniel an. Laut Daniel geschieht das in der Mitte der Trübsalszeit, nämlich dann, wenn der Antichrist selbst sich in den Tempel setzt und sich als Gott ausgibt und die Herrschaft und Anbetung haben möchte. Für die Juden ist das eine schlimme Zeit. Sie sollen sofort fliehen. Gar nichts mehr anderes tun, nichts holen, so wie es hier beschrieben steht, sofort fliehen und keineswegs zu Hause bleiben, keineswegs Zeit verlieren. In Matthäus 24, Verse 21 bis 22 sehen wir dann, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Genau, also es wird eine schlimme Zeit sein, es wird auch eine Zeit der Verführung sein, es werden viele falsche Propheten kommen, es werden falsche Christusse kommen, werden viele verführen. Und es heißt hier, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, so würde kein Fleisch gerettet werden. Um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, Gott hat dafür gesorgt, dass die Zeit nur eine bestimmte Länge hat. Heißt das jetzt, dass die Trübsalzeit dann auf einmal weniger als 7 Jahre haben wird? Nein, wir wissen, es sind diese 7 Jahre, die angekündigt sind. Das wird auch die Zeit sein. Aber wenn Gott es nicht auf diese 7 Jahre begrenzt hätte und am Ende dieser 7 Jahre er wiedergekommen wäre, dann hätte sich die Zeit noch viel weiter ausgedehnt mit verheerenden Konsequenzen. Dann Matthäus 24, 29 bis 30. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, wir sehen hier verschiedene Erschütterungen in der Natur. Die Sonne wird verfinstert, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen. Das sind alles Dinge, denen wir jetzt auch wieder begegnen werden. Der Jesus spricht auch von den Wehen der Endzeit. Ja, da werden auch Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte erwähnt. All das sind Dinge, die wir auch jetzt schon beobachten, die aber massiv dann in der Trübsalzeit auftreten werden und auch Teil der verschiedenen Gerichte sind, die uns da beschrieben werden. So viel zur Endzeitrede des Herrn. Also auch der Herr Jesus hat diese Zeit thematisiert, hat sie entsprechend angekündigt. Jetzt haben wir es gerade hier von verschiedenen Naturkatastrophen und so weiter, die passieren. Und deswegen jetzt einfach die grundsätzliche Frage: Sind Erdbeben und andere Naturkatastrophen symbolisch oder wörtlich zu verstehen? Der Grund, warum das wichtig ist, das nochmal zu wiederholen, ist, dass beim Buch der Offenbarung viele Ausleger dazu neigen, zu allegorisieren oder Sachen symbolisch zu verstehen, während das bei anderen Büchern nicht der Fall ist. Ja, wenn in den Evangelien von einem Erdbeben die Rede ist, dann geht man davon aus, es handelt sich um ein Erdbeben. Wenn man in der Offenbarung von einem Erdbeben liest, dann neigen Ausleger dazu, das symbolisch zu betrachten. Man legt also nicht die gleichen Grundlagen der Auslegung an die Offenbarung an, die in anderen Büchern der Bibel selbstverständlich sind. Deswegen schauen wir uns nochmal hier diese Regel an, die goldene Interpretationsregel von David Cooper, die besagt, wenn der einfache Sinn einer Schriftstelle Sinn ergibt, dann suche keinen anderen Sinn. Versuche deshalb, jedes Wort in seiner ursprünglichen, einfachen, gewöhnlichen und wörtlichen Bedeutung zu erfassen. Wenn nicht der unmittelbare Textzusammenhang oder andere ähnliche biblische Aussagen und unumstößliche fundamentale biblische Wahrheiten deutlich in eine andere Richtung weisen. Eine Grundlage der Auslegung, die man, wie gesagt, auf die Bibel normalerweise anwendet, und es ist natürlich auch richtig, das anzuwenden, denn es bedeutet einfach, dass wir Gott beim Wort nehmen. Ja, dass wir, wenn zum Beispiel Gott uns sagt, ja, das und das ist Sünde, das sollen wir nicht tun, dass wir dann nicht versuchen, das symbolisch zu deuten und sagen, so genau müssen wir uns gar nicht daran halten, weil es ja symbolisch nur zu verstehen ist. Oder wenn die Bibel uns sagt, Jesus ist auferstanden, dass wir auch das nicht allegorisieren und sagen, ja, in Wirklichkeit war er gar nicht auferstanden. Ja, er ist nur in unseren Herzen auferstanden und lebt in unseren Herzen fort. Ja, das ist nicht biblisch, sondern da müssen wir beim Wort bleiben, Gott beim Wort nehmen. Er ist leiblich auferstanden, das Grab war leer. Und so gehen wir eben grundsätzlich an die Bibel ran, ja, was auch richtig ist. Aber diese gleichen Prinzipien, die sollten wir auch bei der Offenbarung nicht außer Acht lassen und nicht über Bord werfen. Ich möchte daran erinnern, dass genauso der Amillennialismus entstanden ist, die Lehre, es gäbe kein tausendjähriges Reich, obwohl in Offenbarung 20 x-mal vom tausendjährigen Reich gesprochen wird, das wird dann einfach symbolisch gedeutet, obwohl es überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, dass wir es hier mit einer Allegorie zu tun haben. So werden wir auch sehen, dass die Erdbeben, ja, die erwähnt werden, und andere sehr schlimme Naturkatastrophen wörtlich absolut Sinn ergeben. Dazu sei aber natürlich noch gesagt, wenn es auch da unterschiedliche Meinungen gibt, muss man trotzdem noch betrachten, dass es keine heilsnotwendigen Fragen sind. Und man muss auch beachten, dass es trotzdem gute Ausleger gibt, die manche Sachen hier symbolisch sehen. Ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten und dann nicht etwa, wenn man jemanden begegnet, der sagt, ich verstehe das mit dem Erdbeben symbolisch als eine politische Umwälzung, dann nicht sagen, oh, mit dir kann ich jetzt keine Gemeinschaft haben. Also wir müssen immer auch gucken, wie gravierend diese eher unterschiedlichen Meinungen hier sind. Ich werde einfach hier das weitergeben und begründen, was mir biblisch erscheint, ohne damit andere gute Ausleger hier diskreditieren zu wollen. Wir werden versuchen, uns eben an diese Prinzipien hier zu halten. Arnold Fuchtenbaum betont das auch gerade sehr stark in seinem Handbuch zur biblischen Prophetie und erinnert daran, sich wirklich daran zu halten und auch das, was man auslegt und was man behauptet über bestimmte Bibelstellen, wirklich anhand von diesem Prinzip hier zu prüfen. Es wird einige Stellen geben in der Offenbarung, wo es tatsächlich so ist, dass die wörtliche Auslegung keinen Sinn ergibt und wo der Zusammenhang und so weiter darauf hindeutet, dass wir es hier tatsächlich mit einer symbolischen Auslegung zu tun haben. Wir werden einige Symbole also sehen und werden aber dann auch versuchen, diese Symbole anhand von der Bibel auszulegen und Spekulationen zu vermeiden. Nun, was ist mit der Gemeinde in Kapiteln 6 bis 18? Ihr erinnert euch daran, die Gemeinde befindet sich nicht mehr auf der Erde. Ja, in Offenbarung 6 bis 18 kommt der Begriff Gemeinde gar nicht mehr vor. In Offenbarung 1 bis 3 hatten wir die Gemeinde, wir haben es ausführlich betrachtet und ab Kapitel 19 sehen wir auch wieder die Gemeinde. Außerdem gibt es keine Bibelstelle, die die Trübsalzeit mit der Gemeinde in Verbindung bringt. Vielmehr haben wir Verheißungen, dass wir vor dem kommenden Zorn errettet, bewahrt werden sollen. Ja, und somit stützt sich die Auffassung, dass die Gemeinde vor der Trübsalzeit entrückt wird und nicht durch die Trübsalzeit durch muss, auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Dann, was wir auch betrachten müssen, ist die 70. Jahrwoche Daniels. Was wir jetzt nicht machen können, wir können jetzt nicht ausführlich Daniel 9 betrachten und Vers für Vers auslegen, aber diese Dinge kurz aufgreifen, die hier beschrieben werden. Die 70 Jahrwochen an sich werden in Daniel 9, Verse 24 bis 27 beschrieben. Und eine Woche besteht eben aus 7 Jahren, deswegen werden die Jahrwochen genannt. Und bei 7 Jahren pro Woche sind 69 Wochen 483 Jahre. Und Daniel beschreibt uns hier, dass nach diesen 69 Wochen eben der Messiasstab ausgerottet worden ist. Und was ist der Beginn der Jahrwochen? Da schauen wir uns ganz kurz an. Ja, wir lesen in Daniel 9, Vers 25, wann diese Jahrwochen beginnen. Da heißt es: So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten. Ja, und Gesalbte, das ist der Messias. Ja, Maschiach. Das ist der Gesalbte, dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Also das sind diese 69 Wochen, also 483 Jahre. Diese 483 Jahre, die liegen in der Vergangenheit, denn es ist der Zeitpunkt vom Erlass zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu seiner Kreuzigung. Das ist bereits erfüllt. Ja, diese 483 Jahre liegen in der Vergangenheit. Nun sagt uns die Bibel, dass dadurch, dass das Volk Israel Jesus abgelehnt hat, dass sie ihn als Messias nicht anerkannt haben, wurden sie zur Seite gestellt. Ja, sie sind verstockt und sie sind jetzt immer noch verstockt. Das heißt, das Handeln Gottes hat sich dementsprechend geändert. Gott handelt gerade nicht mit seinem Volk Israel in dem Sinne als sein auserwähltes Volk. Sie sind natürlich immer noch sein Volk, aber sie sind momentan Großteil im Unglauben. Sie sind verstockt eben. Und deswegen liegt die letzte Woche, diese letzten 7 Jahre in der Zukunft. Ja. Mit dem Tod des Messias, mit dem Sterben des Herrn, wurden diese 490 Jahre, was insgesamt sind, unterbrochen. Und jetzt steht die letzte Jahrwoche noch aus. Und diese letzte Jahrwoche wird dann beendet mit der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und somit ist die letzte, die 70. Jahrwoche Daniels, sind eben genau diese 7 Jahre der Trübsalszeit. Wir sehen sogar die Unterbrechung von diesen 70 Wochen in Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. So, wir haben zum einen die Aussage, die Stadt samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und wir wissen historisch, die Römer haben die Stadt zerstört, Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, was dazu geführt hat, dass das Volk sich zerstreut hat, das Volk Israel. Es hat zu einer weltweiten Zerstreuung geführt. Und wir haben hier die Aussage, sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Das heißt, jetzt haben wir Krieg und Verwüstung bis ans Ende. Während dieser Zeit, in der diese 70 Jahrwochen unterbrochen sind, haben wir Krieg und fest beschlossene Verwüstungen bis ans Ende. Und jetzt kommt die letzte Woche. Vers 27. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ja? Und er wird, wer, wenn wir zurückgehen auf das, was wir davor hatten, dann ist es der zukünftige Fürst, das Volk des zukünftigen Fürsten. Also, dieser Fürst, dieser zukünftige Fürst wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Das ist der Bund des Antichristen mit den Führern des Volkes Israel. Er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, also 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche, also nach 3,5 Jahre, wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also bis der Herr Jesus wiederkommt und den Verwüster vernichtet. Das heißt, bis zum Ende der Trübsalszeit wird das gehen. Und somit sehen wir, das sind tatsächlich die 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn. Und es ist die Zeit, die Trübsalszeit genannt wird oder Tag des Herrn genannt wird oder große Drangsal. Diese 70. Jahrwoche teilt sich also auf in zwei Hälften. Die Dauer einer Hälfte sind eben 3,5 Jahre. Und diese Dauer wird aufgegriffen in der Offenbarung. In Offenbarung 11, Vers 2 werden 42 Monate erwähnt, was wiederum 3,5 Jahre sind. In Offenbarung 11, Vers 3 und 12, Vers 6 werden 1260 Tage erwähnt. Und wenn wir 1260 durch 30 teilen, 30 Tage pro Monat, das ist das, was in der Bibel oft verwendet wird, um einen Monat zu berechnen, dann haben wir wieder 42 Monate. Ausdrücklich erwähnt wird auch die Bezeichnung, die wir im Buch Daniel haben, nämlich in Offenbarung 12, Vers 14, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Ja, das ist auch ein Ausdruck, den wir in Daniel 7, Vers 15 und Daniel 12, Vers 7 haben. Und durch diese Details wissen wir, dass diese Jahrwoche tatsächlich aus 7 Jahren besteht, da es eben an anderen Stelle 42 Monate sind oder eben diese 1260 Tage. Nun, wie sieht die politische Situation vor und in der Trübsalszeit aus? Auch da müssen wir uns nochmal dem Buch Daniel zuwenden. Wir haben im Buch Daniel die Beschreibung einer Welteinheitsregierung. Die wird wie folgt beschrieben in Daniel 7, Vers 23. Da heißt es, das vierte Tier, und wer Daniel kennt, weiß, dass
Daniel verschiedene Tiere gesehen hat, die jeweils ein Weltreich bedeuteten. Die ersten drei Weltreiche in der Vergangenheit. Und jetzt wird das vierte Tier beschrieben. Und da heißt es, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Ja, es wird also Herrschaft haben über die ganze Erde. Und wir sehen, dass der Weg, das zu erreichen, nicht nur ein friedlicher ist. Aus anderen Bibelstellen wissen wir aber, dass das auch ein Mittel sein wird. Ja, also Diplomatie und so weiter wird durchaus auch eine Rolle spielen. Aber dort, wo diese nicht erfolgreich ist, wird durchaus Gewalt angewendet und zwar massiv. Es wird so eine Welteinheitsregierung erreicht. Diese Welteinheitsregierung, die wird höchstwahrscheinlich schon vor der Trübsalzeit bestehen. Diese Welteinheitsregierung, beschreibt uns Daniel, wird sich aufteilen in 10 Reiche. Offenbar wird es nicht gut gehen und man teilt sich wieder auf in 10 Reiche. Das sehen wir in Daniel 7, Vers 24a. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Wir sehen also hier, es wird sich in 10 Reiche aufteilen, also 10 Könige, die parallel regieren. Und dann kommt ein anderer König, und das ist der Antichrist, das sehen wir in den folgenden Versen, ab Vers 25 wird es dann beschrieben, er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben, für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Hier wieder diese Einteilung, also die Hälfte der Trübsalzeit, die zweite Hälfte der Trübsalzeit wird er Macht haben, wird er die Herrschaft haben über die Erde. Und somit sehen wir, dass die 10 Reiche bis in die Mitte der Trübsalzeit Bestand haben, dann werden sie abgelöst durch die Alleinherrschaft des Antichristen. Die Bibel sagt uns aber, wenn auch er die Alleinherrschaft in der Mitte der Trübsalzeit antritt, wird er bereits vor der Trübsalzeit offenbar. Das sagt uns 2. Thessalonicher 2, 1-3. Es wird nicht gesagt, wie er offenbar wird, aber er wird vorher schon offenbar und wird somit erkennbar sein. Und das macht auch gewissermaßen Sinn, denn er schließt ja diesen Bund mit Israel. Das haben wir betrachtet, er schließt diesen Bund. Und wenn er jemand ist, der diesen Bund schließen kann, muss er auch entsprechend schon politische Macht haben. Wenn auch nicht die Weltherrschaft, doch so viel Macht, um die Autorität zu haben, diesen Bund mit Israel zu schließen. Möglicherweise wird er daran dann auch erkannt. Dann erwähnt uns 1. Thessalonicher 5, 1-3 eine Zeit des falschen Friedens und Sicherheit. Der Antichrist wird ein Verführer sein, also er wird viele durch Verführung hinter sich versammeln. Er wird dadurch viel erreichen, durch Verführung, durch Diplomatie, durch solche Dinge. Aber er wird auch Gewalt anwenden. Trotzdem wird es so sein, dass die Menschen insgesamt die Zeit dann erleben werden als Zeit des Friedens und Sicherheit. Die Zeit natürlich, muss man sagen, vor der Trübsalzeit. Nun schauen wir uns noch die Chronologie an. Und wie müssen wir diese Siegel, die Posaunen, die Zornschalen, Gerichte chronologisch betrachten? Es ist einfach deswegen wichtig, da einen Blick drauf zu werfen, da es Ausleger gibt, die sind der Meinung, dass alle Gerichte parallel passieren. Also dass alle Gerichte jeglicher Kategorie parallel ablaufen. Also dass zum Beispiel das erste Siegelgericht parallel zum ersten Posaunengericht und parallel zum ersten Zornschalengericht stattfindet und das zweite Siegelgericht parallel zum Posaunen und parallel zum zweiten Zornschalengericht und so weiter. Was ist davon zu halten? Insgesamt haben wir eine Chronologie gesehen, ja, in der Offenbarung. Wir haben gesehen, das, was Johannes gesehen hat, das, was ist, was nach diesem geschehen muss. Beendet werden diese ganzen Gerichte mit der Wiederkunft des Herrn. Also hier haben wir eine chronologische Reihenfolge. Dazu würde auch passen, dass auch die ganzen Siegel, Posaunen, Zornschalengerichte chronologisch, also eins nach dem anderen, stattfindet. Was dafür spricht, ist zum Beispiel, dass das letzte Siegel gar kein eigenes Gericht ist, sondern es enthält die 7 Posaunengerichte.
Und die letzte Posaune enthält die sieben Zornenschalengerichte. Daher passt es hier besser, es so zu sehen, dass erst die sechs Siegelgerichte stattfinden, dann wird das siebte Siegel geöffnet und im siebten Siegel enthalten sind die sieben Posaunengerichte, die danach jetzt stattfinden. Die können nicht stattfinden, bevor das siebte Siegel geöffnet ist. Ja, es wird jetzt geöffnet und jetzt kommen die Posaunengerichte. Die sechs Posaunengerichte, die finden jetzt statt. Und dann, wenn die siebte Posaune geblasen ist, finden die sieben Zornenschalengerichte statt. Das passt auch in dem Sinne, dass wenn wir so die Gerichte vergleichen, dann sehen wir, dass die unterschiedlich sind. Manchmal gibt es Parallelen, aber die Parallelen sind nicht so groß und es ist doch so unterschiedlich von der Beschreibung her, dass es einfach schwer ist zu sagen, das handelt sich jetzt um die gleichen Gerichte. Dann haben wir zum Beispiel einen Einschub nach der siebten Posaune. In diesem Einschub wird eine Zeitangabe gemacht, nämlich eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Ich erinnere daran, das sind 3,5 Jahre. Das ist eine Zeit, in der Israel in der Wüste ernährt werden soll und bezieht sich klar auf die zweite Hälfte der Trübsalszeit. Ja, weil diese Ernährung in der Wüste, die erfolgt nämlich so lange bis zu dieser letzten Schlacht, bis dann der Herr Jesus wiederkommt. Und somit haben wir es hier mit der zweiten Hälfte der Trübsalszeit zu tun. Das ist ein Hinweis, dass sich die Zornenschalengerichte auf die zweite Hälfte beziehen. Auch in Offenbarung 13, Vers 5 wird uns gesagt, dass das Tier 42 Monate lang wirken darf. Also wieder die zweite Hälfte der Trübsalszeit. Und das ist auch Teil des Einschubs. Und das zeigt uns eben, deutet uns darauf hin, dass wir hier wirklich eine Chronologie haben, sich die Siegel- und Posaunengerichte auf die erste Hälfte der Trübsalszeit beziehen, wir dann die Machtergreifung des Antichristen haben, die eben nach der siebten Posaune beschrieben wird und andere Dinge, die in diesem Einschub beschrieben sind, und dann beginnen die Zornenschalengerichte eben in der zweiten Hälfte der Trübsalszeit. Und manche dieser Zornenschalengerichte beziehen sich dann auch und betreffen auch ausdrücklich das Tier. Und somit macht diese Einteilung eben Sinn. Wir haben die Siegel- und Posaunengerichte in der ersten Hälfte und die Zornenschalengerichte in der zweiten Hälfte. Und auch hier sei dazu gesagt, dass es hier gute Bibelausleger gibt, die anderer Meinung sind. Ich finde das hier, wie es auch Arnold Fruchtenbaum eben vertritt, am überzeugendsten aus den genannten Gründen. Jetzt haben wir einige Dinge betrachtet als Einleitung zu den folgenden Kapiteln, nämlich ab Offenbarung Kapitel 6. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie können wir das ganz praktisch auf unser Leben anwenden? Und ich bin überzeugt, dass egal mit welchem Teil der Bibel wir uns beschäftigen, sei es mit dem Alten Testament, also Dinge, ja, die unter dem Gesetz geschehen sind, die vor dem Gesetz geschehen sind, sei es mit der Gemeindezeit, in der wir uns ja auch jetzt befinden, oder sei es mit zukünftigen Dingen, ja, mit den Gerichten, die in der Offenbarung in der Trübsalszeit kommen, dass wir es immer auf unser Leben anwenden können. Ja, da möchte ich auch euch Mut machen, egal wo ihr gerade in der Bibel lest, versucht natürlich zu erarbeiten, was bedeutete das, was ihr gelesen habt, für den Empfänger, zum Beispiel des Briefes, was hat es in dem Zusammenhang von damals bedeutet, aber überlegt auch, was für praktische Folgen hat das für euer Leben? Und genauso wollen wir das hier mit der Offenbarung machen, auch wenn wir uns jetzt mit der Zeit beschäftigen, wo die Gemeinde im Himmel ist und eben Gerichte über die Erde kommen. Wir sehen jetzt sehr viele Gerichte, sehr schlimme Gerichte werden wir betrachten. Und diese Gerichte zeigen uns, wie zornig Gott über Sünde ist. Und dass es ihm ernst ist mit dem Gericht. Er wird wirklich diese Erde richten und er wird Sünde richten. Sünde muss immer bestraft werden. Und das sehen wir genau in dem Kapitel 6, mit dem wir beginnen werden, das nächste Mal, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen. Da lesen wir in Versen 16 bis 17: Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Ja, den Menschen wird klar werden, der große Tag des Zornes ist gekommen, des Zornes des Lammes.
Wer kann bestehen vor diesem Gott, vor diesem lebendigen Gott, vor diesem heiligen Gott, der so heilig ist, dass kein Mensch vor ihm bestehen kann, dass kein Mensch zu ihm in seine Gegenwart treten kann? Das heißt, jeder Mensch, wenn er stirbt und vor Gott tritt mit allen seinen Sünden, wird unter dieses Gericht Gottes kommen. Das Gericht der Offenbarung sind natürlich Gerichte, die über diese Welt, über diese Erde kommen, aber die Bibel spricht auch von dem sogenannten jüngsten Gericht. Und vor diesem werden alle Menschen erscheinen müssen, die in ihrer Schuld und Sünde gestorben sind. Und so heißt es jetzt auch für dich, kannst du bestehen? Kannst du bestehen vor Gott, wenn du heute sterben würdest? Kannst du vor Gott bestehen? Wirst du fähig sein zu bestehen? Oder wird Gott all deine Sünden dir aufzeigen und dir sagen müssen, hinweg mit dir, du Verfluchter, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist? Wird Gott, wird der Herr Jesus, der ja der Richter ist, wird er das sagen müssen? Die Bibel spricht davon, dass die Menschheit getrennt ist von Gott und dass der Zorn Gottes sich offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Also Gott ist zornig tatsächlich über eure Schuld, über eure Sünde, über euren Egoismus, über euer Leben ohne Gott. Da zürnt Gott. Gott ist zornig und in der Offenbarung sehen wir, wie sich Gottes Zorn entfaltet über diese Erde. Und wir sehen hier auch, dass der Herr Jesus hier derjenige ist, der ja auch richtet. Das heißt ja hier, dass sie zu den Bergen und Felsen sprechen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, nämlich Gott, Vater, und vor dem Zorn des Lammes. Ja, also auch das Lamm ist hier involviert im Gericht. Das heißt, es ist nicht so, dass der Gott des Alten Testaments ein zorniger Gott ist und des Neuen Testaments nur ein barmherziger Gott, sondern Gott verändert sich nicht. Und wir sehen, dass das Lamm, der Herr Jesus, eben auch zornig ist über die Sünde. Auch der Herr Jesus hasst Sünde, aber er hat einen Ausweg geschaffen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Und davon lesen wir in Jesaja 53, Vers 5. Das ist der Weg, durch den wir bestehen können vor diesem Gott. Es heißt hier, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt, du kannst nur bestehen vor Gott, wenn du das weißt, wenn du weißt, der Herr Jesus hat die Strafe getragen, die du verdient hättest. Wenn du das weißt, wenn du das sicher weißt und dir das eine Gewissheit ist, der Jesus hat die Strafe getragen, die du verdient hättest. Der Jesus hing am Kreuz an deiner Stelle. Eigentlich hättest du am Kreuz hängen müssen. Eigentlich hättest du bestraft werden müssen. Und die Bibel spricht da von der ewigen Strafe. Du hättest Strafe verdient für all deine Schuld und Sünden. Aber hier sagt uns die Bibel, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Diese Strafe wurde auf den Herrn Jesus Christus gelegt. Die Strafe, die du verdient hättest, lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das heißt, durch dieses vollkommene Erlösungswerk, dass der Jesus gekommen ist zu uns in die Welt, gelitten hat am Kreuz und gestorben ist am Kreuz, dadurch können wir Frieden haben. Und nur wenn dir das Gewissheit ist, dass du darauf vertraust und auf sonst nichts vertraust, nicht mehr auf deine Werke, auf deine Güte, auf deine Einstellung oder sonst etwas, sondern allein auf das, was Christus für dich getan hat, allein auf dieses vollkommene Heil, dann hast du Frieden mit Gott. Dann darfst du sagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das darfst du dann sagen und bezeugen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Sein teures und kostbares Blut ist geflossen, damit du geheilt werden kannst, damit du gerettet werden kannst und eben nicht ins Gericht kommen musst. Denn der Jesus hat gesagt, dass wer an den glaubt, der ihn gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Verheißung des Herrn Jesus. Friede mit Gott, ewiges Leben und das als Geschenk ganz umsonst. Es ist ein freies und kostenloses Geschenk, aber den Herrn hat es viel gekostet. Er litt für dich, er hing am Kreuz für dich, er starb für dich. Das hat er alles für dich getan. So sehr hat er dich geliebt, dass er das für dich getan hat. Und deswegen gilt auch die Bibel, spricht dir die Bibel zu, ruft dir der Herr Jesus zu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Er ruft die Sünder zu sich und ruft sie auf und fordert sie auf, ihre Schuld und Sünde abzugeben, weil der Herr Jesus dafür bezahlt hat. Und so könnt ihr Vergebung empfangen, wenn ihr diese noch nicht empfangen habt. Wie sieht es aus, wenn du Gewissheit des ewigen Lebens hast? Was kannst du dann aus der Offenbarung lernen? Natürlich können wir auch das lernen, dass wir Gott fürchten, denn die Tatsache, dass Gott richten wird, dass der Herr richten wird, soll uns auch dazu anregen, soll uns verändern, in dem Sinne, dass wir Gott mehr fürchten, weil Gott Sünde hasst, deswegen sollen auch wir gegen die Sünde kämpfen, sollen wir die Sünde nicht dulden in unserem Leben, wachsen in der Heiligung. Aber es gibt nun auch einige konkrete Bibelstellen in Bezug auf die Endzeiterwartung, die Erwartung seiner Wiederkunft, die uns Mut machen sollen, genau das zu tun. So Römer 13, Vers 11. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Vielleicht bist du vor 10 Jahren zum Glauben gekommen. Vielleicht bist du vor 5 Jahren zum Glauben gekommen. Vielleicht vor einem Jahr. Wann es auch immer war, jetzt ist die Errettung näher. Jetzt bist du näher zeitlich an der Wiederkunft des Herrn als vor 5 oder 10 Jahren. Und da unsere Errettung nahe ist, und das bezieht sich natürlich auf die Erlösung unseres Leibes, dass wir dann einen neuen Leib bekommen, in dem wir den Herrn schauen dürfen, ohne die Sünde, die uns doch ständig stören möchte, runterziehen möchte. Ja, diese Zeit ist näher und deswegen ist jetzt die Stunde da, dass wir aufwachen sollen vom Schlaf. Ja, schlaft nicht mehr, sondern dient dem Herrn. Gebt euer Sofa-Christentum auf und folgt eifrig dem Herrn nach. Ja, trachtet danach wirklich, zu Gottes Ehre zu leben. Ja, nicht so ein bisschen nebenbei dem Herrn nachfolgen, sondern wirklich zu überlegen, wie könnt ihr den Herrn Jesus durch euren Wandel, durch eure Nachfolge verherrlichen. Dass wirklich sein Name gelobt wird, verherrlicht wird durch das Wirken des Herrn Jesus in eurem Leben. Ja, wacht auf vom Schlaf und nutzt diese kurze Zeit, die noch bleibt, bis er kommt. Es dauert ja nicht mehr lang, bis er kommt. Nutzt diese kurze Zeit für den Herrn und vergeudet sie nicht mit unnötigen Dingen. Ja, das ist die Aufforderung der Schrift, die wir uns vor Augen führen müssen, wenn wir uns mit der Offenbarung, wenn wir uns mit Endzeitereignissen beschäftigen. Sowohl die Ereignisse, die wir jetzt sehen, dass wir sehen, es tritt genau das ein, was der Herr Jesus sagt, Kriege, Kriegsgerüchte, Seuchen, Hungersnöte und so weiter. Das sehen wir ja, diese ganze Entwicklung, die auf die Trübsalzeit zugeht. Das sehen wir, das passiert ja alles. Dadurch wissen wir, auch die Trübsalzeit wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wenn aber die Trübsalzeit nicht mehr lange auf sich warten lässt, dann ist das Kommen des Herrn Jesus für die Seinen noch näher. Jederzeit können wir entrückt werden zu ihm und darauf sollen wir schauen und in dieser kurzen Zeit uns für ihn einsetzen. Wir sollen uns auch freuen auf seine Wiederkunft. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, wir dürfen schauen auf seine Wiederkunft, wir dürfen schauen auf ihn. Unsere Erlösung naht. Wir sehen Dinge passieren, die Bibel vorausgesagt hat. Also dürfen wir unsere Häupter erheben, denn die Erlösung naht. Wir dürfen uns freuen darauf, dass er kommt. Wir schauen also nicht mit Angst und Zittern in die Zukunft, sondern mit Freude, weil wir unserem Herrn entgegeneilen. Und das sollen wir auch mit Geduld tun. Jakobus 5, Vers 8. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Es scheint ein Widerspruch zu sein, dass hier gesagt wird, die Wiederkunft des Herrn ist nahe, also wartet geduldig. Ja, wenn die Wiederkunft nahe ist, dann brauchen wir doch nicht geduldig sein, weil sie ist ja nahe. Aber es ist kein Widerspruch, sondern wir sollen in der beständigen Erwartung seiner Wiederkunft leben. Und das darf tatsächlich unsere Geduld stärken. Ja, wenn zum Beispiel ein Gläubiger um des Herrn Willen ins Gefängnis kommt und sagt, ich halte es hier nicht mehr aus, dann kann ihn das Wissen darum, dass der Herr Jesus jederzeit kommen kann,
Geduld schenken, kann ihn dazu ermutigen, geduldig zu sein, weil er sich sagt, okay, ich halte jetzt noch einen Tag aus, vielleicht kommt der Herr morgen. Und dann halte ich noch einen Tag aus. Vielleicht kommt er heute, vielleicht noch heute Nacht. Und danach sollten wir streben, diese Erwartung zu haben. Ja, rechnet ihr damit, rechnest du damit, dass der Herr Jesus heute wiederkommt? Heute. Es kann heute sein. Er stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und in diesem Sinn möchte ich schließen diese heutige Predigt mit dem Zuruf an den Herrn Jesus: Komme bald, Herr Jesus. Amen.